andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der Junkie Fabian Feberuch. Hoi Feber, wie geht's?
Guten Tag, Sven. Ich habe mich schon lange gefragt, warum das echt du immer die Anmoderation machst. Ich hätte dich begrüßt, der wunderbare Sven Kinski Forster. Aber Junkie ist natürlich auch nett. Tatsächlich, ich habe gerade ein bisschen Heuräume. Meine Augen sehen wirklich so aus, als ob ich schwere Drogen konsumiert habe. Ich hoffe, du erträgst meinen Anblick einigermaßen, oder?
Ja, aber wo du gesagt hast, Junkie, ich habe dich so, das ist, also übrigens, das Wording Junkie ist nicht von mir gekommen, sondern vom Febu selber, wo er sich vorher begrüßt hat. Aber es geht schon, habe ich selten gesehen. Also, es trifft dich richtig hart, hä?
Es geht im Fall noch. Vielleicht wird ja einfach älter.
Meinst du, es war einfach am Morgen, es ist einfach so aus, gar nicht mit Heuräumen
zu tun? Das ist jetzt nicht. Ich kann die Ausrede leider nicht mal so lange bringen. Frühling ist schon. Nein, ja, ich habe schon ein bisschen Heuräume, aber ich weiß nicht, es ist auch eine Kombination. Aber man wird ja nicht jünger, genau. Aber ja, eigentlich ein ruhiges Wochenende gehabt. Wie war deins?
Ja, geschafft habe ich. Durch das ist es natürlich nicht so ganz so ruhig gewesen wie deins wahrscheinlich. Ich würde sagen, es ist nicht so viel passiert in der Sportwelt das Wochenende.
Ich habe natürlich auch geschafft, mein Freund. Aber ich hatte ein Darts-Turnier, das muss ich schnell erwähnen. Unser Shootclub hat das, ich war einer der zwei Mitorganisatoren. Ich habe mich gut geschlagen. Ich bin dritt geworden, habe alle Spiele außer zwei gewonnen, gegen zwei, die im Darts-Club sind. Beide hatte ich am Rand von Niederlage gehabt, aber ich erzähle das aus dem Grund, wo einer von beiden ist ein treuer Zuhörer von uns und hat vorgeschlagen, irgendwann mal ein Darts andere Liga-Turnier zu organisieren. Nehmen wir mal in Plan auf, oder? Vielleicht finden wir ja 10, 15 Nasen, die dabei wären.
Ja. Können wir einen Plan aufnehmen? Können ein paar Leute schreiben, wenn sie Interesse haben, da mitzumachen? Dann werden wir genug schreiben, können wir mal schauen, ob wir das wirklich machen. Ich gehe ja auch an ein Starts-Turnier über Ostern, in München dann.
Oh, also gehen schauen?
Ja, gehen schauen, ja. Nicht spielen. Genau. Ein blöde Sprüche rufen und singen.
Sehr gut.
Ein Athleten auspfeifen.
Wir haben also Double-Out gemacht und ich muss sagen, das war zum Teil amüsant, wie lange das gegangen ist. Aber ja, Darts ist cool, finde ich wirklich cool.
Also ich spiele immer Double-Out, ich spiele gar nicht mehr das andere.
Aha, ja, du bist halt ein Profi.
Nein, aber es ist wie, wenn du einmal anfängst, nachher muss du zurückgehen, wirst du nicht besser.
Nein, besser nicht, aber es ist ja auch schon ein Lucky Shot, vielleicht auf meinem Niveau. Ich bin natürlich eben der eine, den ich nach dem Halbfinale wirklich am Rand von Niederlage hatte, hat natürlich einfach tack, ein Versuch, das Double-Out bereicht. Da habe ich auch keine Argumente mehr gehabt. Genau.
Ja, machen wir Feedback noch schnell.
Das war ja ein Transportart, oder Dart?
Genau, kann man sagen, das war ein Transportart, gerade was du gemacht hast. Du bist ein, also respektive wir sind IB-Fans, habe ich gehört von einem Hörer. Ich bin ein bisschen verwirrt gewesen, weil ich glaube, wir haben IB doch in den letzten paar Wochen genug auch am Pranger gestellt. Ich sehe es ja bei dir ein bisschen, oder? Du hast ja so Hassliebe zu IB.
Ja, also das sind beides viel starke Ausdrücke, Hass und Liebe. Bezüglich IB, ich habe das Schmunzel zur Kenntnis genommen, wird es garantiert noch die Pressestelle weiterleiten. Dort habe ich jetzt nicht unbedingt den Ruf, ein IB-Fan zu sein, auf der IB-Pressestelle, aber es ist ja. Ist immer ein bisschen das. Also wir stehen auch in der Öffentlichkeit, in Anführungszeichen, wir kritisieren, also müssen wir auch uns Kritik anhören. Finde ich absolut legitim. Und ich finde häufig, also mein Credo aus all diesen Jahren ist, wenn man ein bisschen beides hört, dann kann es nicht komplett schief sein. Es ist natürlich auch nicht schön, wenn man kritisiert wird, aber wenn man sowohl Fan ist als auch Hasser, gleichzeitig, der ist irgendwo, ja, der ist nicht ganz, ganz falsch. Darf ich es mal so zusammenfassen?
Perfekt zusammengefasst. Ich meine, ich schaffe bei 20 Minuten. Wir sind konsequent, wenn man gibt Vorwürfe, wir sind rechts, gibt konsequent Vorwürfe, wir sind links. Solange die Vorwürfe von beiden Seiten kommen, ist es genau okay, weil wir sind genau nichts. Darum passt das eigentlich relativ gut.
Jetzt habe ich gelesen, alle Journalisten sind ja links, sagt das FDP-Mitglied. Ist das gar nicht wahr, dass alle Journalisten links sind? Das habe ich gelesen. Ich habe das gelesen da im Zug vor Abstimmung, vorletzten Sonntag. Also, das ist einfach Fake News.
Ich glaube, es gibt auch genug Journalisten, die ihre Rechtsgedanken gut haben.
Okay.
Also, Aber es kommt ja nicht darauf an, also Fakten sind Fakten. Da spielt es keine Rolle, ob rechts oder links.
Fakten, Feedback, wie ein Jahr, erstaunlicherweise der Reiterwind. Also für mich selbstverständlich nicht erstaunlicherweise. Ich habe ja immer gesagt, ich habe ein paar Mal jetzt davor gehabt, mach mal wieder ein bisschen Gas und wie ein Jahr lächerlich. Mein Satz ist der wie ein Jahr ist gestorben, er ist gescheitert, grandios, gute Idee, katastrophal umgesetzt. Damit ist das erfüllt, die Forderung gibt mal wieder Gas. Wir reden ja laufend über Schiedsrichter und Abseitsregeln und Hands und so. Aber ja, meine Meinung ist ja klar. Was hast du noch für Feedback?
Nein, ich glaube, das ist alles.
Serie A gegen Bundesliga habe ich natürlich schwer unterdrücken müssen. Und ich muss sagen, Atalanta Bayern war eine knappe Sache gewesen. Zum Glück hat Atalanta Dortmund geschlagen. Aber ja, wir diskutieren heute auch wieder darüber. Und die Hörerfrage vor Woche ist sehr interessant. Merci vielmals. Bayern München-Fan hat die eingereicht, aber ein Fußballkenner, das gibt es. Bayern München-Fans, die Fußballkenner.
Kann man sagen, das erklärt die gute Frage.
Das ist selten der Fall, aber ich habe jetzt tatsächlich einen getroffen. Also, ich lese vor. Im Europacup sind Clubs aus 19 verschiedenen Nationen noch in den Achtelfinals vertreten. Also Champions League, Europa League, Conference League. Die Schweiz fehlt. Zufall oder Trend? Wo steht die Super League im Vergleich zu früher? 5 bis 10 Jahre. Noch dabei, jetzt musst du noch ein Geduld haben. England, Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich, Portugal, Niederlande, Belgien, Türkei, Tschechien, Griechenland, Polen, Dänemark, Norwegen, Zypern, Kroatien, Ungarn, Ukraine, Slowenien. Ich bin es gerade double-checken, es stimmt, es sind 19 Nationen. Ja, erzähl, ist die Super League so scheiße?
Ja, also ich habe mir den Gedanken gemacht, natürlich auf die Frage, weil ich die Frage sehr spannend gefunden. Und ich weiß nicht, ob es wirklich ein Trend ist oder ob man sich einfach dort mal eingependet hat, wo man eigentlich auch angehört. Vom Ranking her. Es hat schon mal eine Phase gegeben, wo die Schweiz in dem UEFA-Ranking relativ ja, tief war, sagen wir mal so. Ich glaube, wir sind im Jahr 2021 oder so, sind wir glaube mal auf Rang 19 gewesen. Mittlerweile sind wir glaube auf dem 17. Ich tue mich nicht daran behaften. Ich glaube, da gehört die Schweiz auch eigentlich an. Und das Hauptproblem aus den vergangenen Jahren ist, wenn es keinen Überperformer gibt, was wir jahrelang immer gehabt haben, immer einen Überperformer, dann sammelt niemand Punkte. Und das kostet uns natürlich extrem viel Platz in dem Ranking. Ich glaube aber trotzdem, Lausanne war näher dran an dieser Qualifikation eigentlich. Darum ist es eher ein Zufall, dass jetzt keiner mehr von der Schweiz auch dabei ist. Es wäre jetzt nicht unmöglich gewesen, dass die Schweiz sich für das qualifiziert. Darum...
Ja, also ich finde es zuerst mal sehr erstaunlich, dass es 19 Nationen sind. Es sind ja immer ja. Nur noch 48 Teams dabei. Also, wenn ich richtig zusammengezählt habe, 3x16. Ja. Also, das ist krass viel. Das finde ich kein schlechtes Zeichen für einen Wettbewerb. Natürlich, Köderligen sind dabei, genau. Die Schweiz ist leider international gesehen wahrscheinlich auch eine Köderliga, um den Ausdruck zu brauchen. Ich sehe es eigentlich genau wie du. Es hat natürlich immer Teams gegeben, die viele Punkte gesammelt haben, vor allem Basel und Eribe. Haben einzelne Saisons gehabt. In diesem Jahr hat Lausanne den meisten Punkt gemacht, was halt auch einiges aussagt. Es gibt da die fantastische Webseite vom holländischen Freak Casiesa. Mal googeln, die was interessiert. Dort hat es sensationelle Übersicht über alle Rankings und so. Sehr gut aufbereitet immer. Und wenn wir dort schauen, es ist ja immer die sogenannte 5-Jahres-Rangliste. Mhm. Und es ist natürlich so, dass die Schweiz im Moment Livescore, wenn man so will, ist sie 16. Könnte sogar noch wahrscheinlich nicht mehr überholt werden, aber es ist natürlich schon nicht ideal, weil Länder wie Zypern, Norwegen, Polen, ich meine, es ist ein gut polnisches Team, die sind 12. Also, ja.
Weißt du, was da das Problem ist? Nee. Dass die Teams aus diesen Ländern, die punkten in der Conference League, sie punkten regelmäßig in den letzten Jahren, immer wieder, nicht in der Champions League, aber sie punkten konsequent in der Europa und in der Conference League. Und das macht die Schweiz ja auch nicht. Meistens steht ja auch relativ früh Schluss gewesen bei den Teams, die sich qualifiziert haben für die Conference League.
Ja, und weißt du,
das ist das Problem.
Und vielleicht muss man mal erklären, es wird durch die Anzahl Teams geteilt. Die Schweiz hat ja jetzt jahrelang 5 Teams gehabt, jetzt haben sie dann nur 4. Das wird der Schnitt hoffentlich ein bisschen haben, wo ja meistens scheitert ja ein Team schon Mitte Juli in der ersten Möglichkeit, Luzern, St. Gallen und wie die Teams auch geheißen. Nächstes Jahr wird die Schweiz hoffentlich einen besseren Schnitt haben, das ist mal das eine. Und das andere ist, voilà, was erwarten wir jetzt von Thun? Was erwarten wir von Luzern, St. Gallen, Lausanne? Eigentlich nicht so viel. Lausanne hat ja eigentlich overperformed. Also ich persönlich erwarte eigentlich immer von IB und Basel am meisten, logischerweise. Das ist jetzt nicht eine unglaubliche Erkenntnis. Die haben halt enttäuscht. Also IB letzte Saison 0 Punkte in Champions League. Da hast du nicht viele Punkte. Und wenn man darauf schaut, es ist sehr konstant, die 5 Jahre bei der Schweiz. Oder jetzt zum Beispiel aus Polen hat in den letzten 2 Jahren, vor allem in dieser Saison, unglaublich viele Punkte geholt. Also Polen hat fast gleich viele Punkte geholt wie Frankreich. Bis jetzt in dieser Saison. Und die Schweiz hat halt keine Ausreißer gegen auf. Vielleicht noch ein Punkt, das hat dort auch ein Club-Ranking. Real erst, Bayern zweit, Inter dritt. Das gefällt mir aus diesen 5 Jahren. Und die Schweizer, hat es vorgeholt, Basel ist 67. Das beste Schweizer Team. IB 74, Lugano 94. Ja, eben, dann müssen wir schon sehr weit abscrollen. Servette ist 142. Und so weiter. Also, da siehst du, hast einfach, ja, wahrscheinlich ist es gerechtfertigt. Wahrscheinlich hat die Schweiz sogar noch Glück, ist sie nicht weiter hinten, wenn du so die Scores hörst. Ich meine, das ist wirklich ein Debakel. Und wir finden die Liga sehr attraktiv, sehr unterhaltsam. Aber zugegebenermaßen, das Niveau ist halt, auch wenn man jetzt das Wochenendmatch geschaut hat, es ist halt schon bescheiden, oder?
Ja, definitiv, ja. Wir haben den Fakt, ich meine, es gibt andere Länder, die haben ungefähr gleich viele Einwohner wie die Schweiz, die deutlich höher klassiert sind. Es geht wirklich mit mega viel Platz Vorsprung. Die Schweiz ist halt einfach auch eine ganz klare Ausbildungsliga. Und das wird sich auch nicht ändern. Das heisst, die guten Spieler verlieren die Schweizer Clubs frühzeitig. Das heisst, es wird jedes Mal wieder schwer, dann in dieser Endsommer-, Anfangs-Herbstphase, wenn es um die Qualifikation geht, dort irgendwie reinzukommen, wenn deine besten Spieler, die dich ja dort angebracht haben, wieder den Verein verlieren. Und dann musst du wieder schauen, dann ist es nicht so schwierig, dort einen guten Spieler zu bekommen, weil ja alle am Schauen sind und die Schweiz kommt dann oft dann der Rest über, der Restposten, der irgendwo nie nicht untergekommen ist. Und das kostet jedes Mal auch in dem Ranking natürlich Punkte.
Ja, weißt du, eben nur noch schnell, die beste Liga ist ja logischerweise in diesem 5-Jahres-Ranking Premier League. Die haben noch 9 von 9 Teams dabei in dieser Saison. Italien 2, warum auch immer, Spanien 3, Deutschland 4. Aber ja, und dann ist schon ein rechter Gap, Frankreich, Portugal, Holland. Aber die beste Liga müssen wir zugeben, obwohl deine Reise auf England... Ja, 6 Premier League Teams in der Champions League. Käs hat 10 Spiele gewonnen. Ich glaube, 5 Niederlagen, 1 Unentschieden, wenn ich richtig sehe. Also auch die sind im Moment nicht, oder sind nicht unwiderstehlich. Die haben zwar einfach viel Geld und attraktive Liga. Aber ja, es ist ja kein... Eben, wir haben die Deutschen haben auch Bayern. Italien hat Inter gehabt. Übrigens müssen wir lachen. Im Bild hat der Sportchef einen Kommentar gemacht. Wie geht es weiter mit der Serie A? Lächerliche Liga, Absturz. Ich meine, sie sind 2 Plätze vor der Bundesliga, Serie A. Aber man kann ja alles polemisieren, wenn man will. Die Bundesliga hat jetzt auch nicht overperformed in den letzten Jahren. Ich meine, klar, Bayern ist Bayern, aber sonst, ja. Es zeigt ein bisschen eine erstaunliche Ausgeglichenheit eigentlich. Eben, weil noch 19 Nationen ist auch ein bisschen ein Beleg dafür, oder? Dass, für das.
Ja, also... Kurz zu meiner England-Reise hat auch jemand kommentiert, dass ich groß geredet habe. Es wäre cool, wenn viele wieder weiterkommen, die Chancen grösser sind. Ja, also man muss sagen, Tottenham wird rausgehen. Newcastle wird wahrscheinlich rausgehen. Liverpool, ich glaube, Liverpool wird es noch machen. Ich habe nachher noch Champions League, aber ich mache es trotzdem schnell. Chelsea fliegt raus, Man City fliegt raus und Arsenal wird es auch schaffen. Also werden es wahrscheinlich 2 schaffen. Und da habe ich noch leichte Hoffnung auf Crystal Palace. Also dachte ich, ja gut, vielleicht am Donnerstag im Stadion Conference League und die haben irgendwie 0-0 gegen das zypriotische Team gespielt, im Heimspiel zu Hause. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, ich glaube trotzdem da. Und dann noch eine leichte Hoffnung in Aston Villa, die haben immerhin Lille 1-0 geschlagen. Yeah. Vielleicht gibt es in Europa League dann noch etwas zum Schauen für mich. Aber es ist ein bitter, es ist wirklich ein bitter.
Nächstes Jahr kannst du Champions League schauen in Thun im Stadion. Ich glaube, die würden, wenn sie würden in die Champions League kommen, das Spiel vielleicht sogar dort machen. Aber es ist ein langer Weg dorthin, natürlich. Aber wieder 5-1 gegen GC. Also, ja, nach dem 0-1, GC geht ja noch in Führung, Schnee treiben. Also, jetzt vielleicht, ich sage ja Woche für Woche, einem Kollegen, der Thun eng begleitet, dem, hey, Thun ist, glaube ich, mal faulig. Und ich dachte, okay, gut, habe ich recht. Am Schluss 5-1 und ja, es ist nicht mal... Ja, es ist wie logisch, der Potz ist einfach 5-1 weg, oder?
Ja, du hast halt wirklich das Gefühl, es Schneetreiben. Es ist eigentlich gut, geht dafür, also das Wetter wird schlecht, der Platz ist nicht so spielbar. Nur, überraschenderweise, ändert das nichts am Turner-Spielsystem. Budi hat den Ball lang festmachen, weiterverteilen, Goal schiessen. Und das geht ja auch auf dem Rasen, weil du musst ja nicht so extrem hinum spielen, sondern du kannst einfach früher vertikal spielen. Und GC ist wohl. GC hat nicht damit gerechnet, dass das Thun so Fußball spielt. Sagen wir mal so, zum Netzausdrucken.
Ja, genau. Weißt du, was noch dazu kommt? Eben die Überzeugung, die Wucht, Selbstvertrauen, das ist natürlich alles da. Sie wissen ja, in der Lage wäre jetzt kein Beinbruch. Und das Deutsche, das Goal vom Labo ist sensationell. Oder man kann schon im Spielstil jetzt nicht, wenn jetzt Inter so würde spielen, würde ich jetzt nicht jubilieren. Aber der Zweck heiligt zu uns ab mit. Und dann haben noch solche, ich meine, der Rastoder ist auch super Individualist. Meine, ja, es ist ja nicht so, dass sie
nur. Nein, wir haben das ja.
Und sie regen sich, glaube ich, manchmal auf. Ich finde zu Recht in Thun, dass man sich auf das reduziert. Wir ja auch im Podcast, sie haben einen einfacheren Spielstil als für andere Trainer. Zum Beispiel GC, wo ja Zeug probiert, wie du seit Monaten sagst, was sie einfach nicht können. Und damit zur Frage, ich meine, du hast schon relativ dezidiert gesagt, Gerald Scheiblehner ist gescheitert bei GC. Wer wünschst du dir eigentlich als Nachfolger und was passiert?
Look, ich habe keinen Wunsch. Ich möchte auch nicht einem Trainer den Job wegnehmen und sagen, hey, look, du sollst gehen. Ich habe gesagt, er müsste raus, bleibe ich dabei. Ich könnte aber auch damit einfach mal etwas anderes probieren. Wenn er einfach mal das Gefühl hat, er könnte jetzt, es geht nicht, ich habe es gemerkt, komm, wir probieren mal etwas anderes. Aber das wird nicht passieren, weil, also ich meine, du kannst, es ist wichtig gewesen, dass gegen Thun, wo du eigentlich, man muss sagen, wieder einmal nicht so schlimm gespielt hast, könntest du auch 2-0 führen, wer weiß, was dann passiert, hätte Fahrradkette. Aber wie du auf die Idee kommst, auch da nachher, nach dem 3-1, oder wo du zurückglaubst an den Spielstand, wo du zurückliegst, einen Wechsel zu machen auf der Schienenposition und einen, also zum System wieder gar nicht umstellen, sondern einfach genau das gleiche weiterspielen. Und nachher machst du den gleichen Wechsel auf der anderen Seite auch noch. Also es ist unfassbar. Ich komme wirklich nicht raus, was genau dahinter soll. Ich glaube, das kann niemand sagen. Das kann er vielleicht auch nicht erklären. Aber ja. Und ich wollte nicht einen Namen gross reinwerfen, aber ich sage mal so, das Spiel hat jemand analysiert im Studio, was schon mal zu Gast war in unserem Podcast, und ich finde, er wäre jetzt genau die richtige Person, zum dann GC Leben einzuhauchen, weil Winti kommt hin. Es sind noch 5 Punkte.
Lustigerweise ist der Trainer, den du dir vorstellst, der Grande Uli Forte, bei Winterthur schon gewesen, bei Gäste schon gewesen, bei Zürich schon gewesen. Er hat auch schon Clubs übernommen, ist Göpsiger geworden und abgestiegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er hat auch schon Clubs gerettet. Er hasst das Image Feuerwehrmann, aber ich weiss, was du meinst. Es ist halt einfach so, ein Impuls. Und wahrscheinlich musst du jetzt wirklich Basics, Tugenden, die jetzt im Abstiegskampf zählen, kratzen, beißen und so weiter. Ich hasse das eigentlich zu sagen, aber es hat ein bisschen etwas. Und Winterthur hat im Moment, ja, die glauben wieder dran. Die haben ja gesagt, nach dem Sieg in Luzern noch 5 Punkte. Und das ist ja nichts, 5 Punkte, so wie GC spielt. Und ja, aber wenn jetzt der Uli Fort, der wäre übrigens auch beim FCZ, genau so ein Typ wäre jetzt dort gefragt. Dünkt es mir, der FCZ ist ja, kommen wir näher dazu. Mit dem Kanton Zürich und Fußball. Das ist wirklich eine Tragödie. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass mitzuverfolgen.
Nur fast, gell, aber nur fast.
Die Frage ist, wer das im Moment kaputter ist. Für mich eigentlich fast der FCZ. Ich werde aber gleich noch etwas zu GC zuerst sagen. Weißt, es ist erstaunlich ruhig. Der Club ist auch mit sich selber beschäftigt, wie der andere Club in Stadt Zürich auch. Und ich weiß gar nicht, es wäre ja ein Eingeständnis gescheitert sein, aber irgendwann ist lieber ein Ende mit Schreck als ein Schreck ohne Ende. Auch hier wieder ein Phrasenschwein, aber ja, hast du das Gefühl, es passiert etwas? Das deutet ja eigentlich gar nicht darauf hin, oder?
Nein, ich glaube, da passiert gar nicht. Das ist es ja. Ich gehe jetzt mit in Schönheit sterben. Also in Schönheit ist es ja nicht mal alles. Ja, die letzte Woche nicht schön gewesen. Also kannst du eigentlich teilweise gar nicht anschauen, wie diese Fußball spielen, oder? Aber sie werden nichts machen.
Ja, der Göpsiger. Ich sicher. Weißt du, mit Spielern wie Frey und Aspiensen, die du gegebenermaßen gefällt hast, aber Aschi, glaube ich, auch. Das sind so Spieler für grosse Spiel, ja, für Verschlusszeichen. Und ich bin fast sicher, dass GC, ja, Aspiensen, sein Geschenk, die Stadt Zürich oder GC wird 21. Mai
Barrage Hinspiel, 24. Mai Cup-Finale und 31. Mai Barrage Rückspiel. Was für, also, ja, also ich sage dir so, ich sage es
oh
mal so.
Oh la la.
Der FCZ weiss auch nicht, warum sie noch 7 Punkte Vorsprung haben. So wie die spielen die letzten Wochen. Weil man hat immer das Gefühl kann, ja, wochenlang haben wir gesagt, ja, GC ist besser. Aber die kommen ja nicht an. Sie sind weiter hinten drinnen. Sie haben einen Sieg aus den letzten 12 Spielen, ist es, glaube ich. Das ist eine Statistik zum Entlassen.
Ja, logisch.
Und der FZ ist aktuell, ja. Ich meine, stell dir vor, sie gewinnen einmal, GC verliert natürlich wieder das nächste Spiel. FZ gewinnt, ist gut aus, ist immer möglich. Dann ist es dann wirklich mal erledigt, oder? Aber GC kommt die einfach nicht näher.
Ja,
also weißt du, ich möchte nicht mehr, ich möchte wirklich nicht mehr, ich kann es nicht mehr schauen, es tut mir wirklich im Herzen weh.
Also du hast etwas unglaublich Richtiges gesagt, wo, wenn ich die Tabelle anschaue, wenn ich Zürich-Spiel anschaue, ich frage mich, wie können die 7 Punkte mehr als GC, die sind so schlecht. Die haben mehr Matches verloren, by the way, als GC. Ich glaube 17 verloren und GC nur 16 oder so. GC hat einfach zu viel unentschieden. Aber Zürich ist so schlecht. Die haben alles. Also wirklich, das ist wie so ein Managerspiel. Was kannst du alles falsch machen? FCZ hier. Also Managementstufe, Kaderzusammenstellung, einfach alles wieder auf den Kopf gestellt. Der Kader ist so viel schlechter geworden in der letzten Transferphase. Alle Spieler, die noch halbwegs sind, die duelle Qualität haben, sind mittlerweile auch weg. Angefangen beim Zuber. Chaos, jede Woche 3-4 personelle Anpassungen. Der Club hat sich dermaßen selbst zerstört. Ich glaube, das könntest du gar nicht, wenn es wett ist. Und jetzt stehen sie dort und haben einfach Glück, dass GC die Punkte nicht macht. Ja.
Ja, die Punkte nicht macht. Eben, wie gesagt, das habe ich letzte Woche schon gesagt, dem Hedinger kannst du zugute halten, dem hat eine Mannschaft weggenommen. Am Scheibener kann sagen, dem hat man eigentlich noch eine Mannschaft gegeben im Winter. Und trotzdem funktioniert es nicht. Ja. Das tut mir weh.
Immerhin ist Eibe, wir sind ja Eibe-Fans, jetzt sicher in der Top 6, charakterstark, nach Luzern und Lausanne auswärts geschlagen. Ich als grosser Liebhaber von Alvin Sanchez, gehe so weit, dass ich sage, im Moment der beste Spieler der Liga. Einfach ein geiler Kicker, Ballannahme, Schuss beim 1-0, Volleyabnahme beim 2-0, wie er die rote Karte, auch die mit dem auf der Mittellinie, wo er die rote Karte rausholt. Ja, ein sensationeller Spieler. Und die Frage ist wirklich, in Bern hoffen sie, dass er noch ein Jahr bleibt, aber... Der Junge wird richtig gross.
Ja, aber der Junge sollte auch noch ein Jahr bleiben. Er sollte einfach mal ein Jahr eine gute Saison spielen. Er ist ja trotzdem in einem Mittelfeldclub momentan unterwegs. Und nicht bei einem Topclub. Also, es tönt herb, aber ist so. Also, weißt, es ist nicht so, dass er mit IB oben rausfliegt und dann sagst, hey, jetzt muss er weg. Sondern er ist jetzt in einem Mittelfeldclub in einer durchschnittlichen Liga. Es wird ihm gut tun, nach der Verletzungspause, die er hatte, einfach noch mal ein Jahr auf diesem Level zu spielen.
Meine Worte, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird, weil wo er einfach Qualität hat, wo Gladbach ist ja auch schon fast zu teuer, aber Kategorie, wenn jetzt der Mansambi verkauft wird, das wäre jetzt so ein Traum von mir, irgendwo, dass er zu Freiburg ging, das wäre ein schlauer, ich sage das immer wieder, das wäre einfach aus Sinnbild Freiburg ein schlauer Transfer. Aber wenn
Alvin Sanchez wäre doch jetzt auch wieder einer, der eher in die Liga wechselt, oder nicht?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, klar. Ja, aber eben auch da, ich glaube, einfach für seine Karriere, er ist noch ja immer noch recht jung, hat einen Kreuzbandriss gehabt. Nicht überreitert, wie man so schön sagt, sondern der nächste Schritt muss so clever sein. Dann bleibst du wirklich gescheiter noch ein Jahr. Klar, Perspektive, Europa Cup fällt vermutlich bei ihm, oder vielleicht fällt sie dann, auch wenn dann nicht unbedingt logischerweise Champions League.
Also, man darf nicht vergessen, bei ihm ist halt schon so, er ist schon mal vom Wechsel gestanden, schon mal grösser. Genau. Und dann ist der Kreuzbandriss gekommen. Und ich finde, es wird ihm gut tun, wenn er noch mal ein Jahr bleiben. Aber wenn jetzt irgendein Team kommt, ein gutes Team aus einer Top 5 Liga und sagt, hey, wir wollen dich. Und er hat den Gedanken, er hat schon mal einen Wechsel verpasst wegen einem Kreuzbandriss, dann wird er ihn wahrscheinlich auch annehmen. Weil du weißt ja nicht, was passiert. Wir sagen, es wird ihm gut das Jahr, aber dann riss sich ihm bei IB wieder das Kreuzband zum Beispiel. Und dann ist auch wieder der Wechsel bei. Und so eine Karriere kann schnell mal einfach nachher nur in das. Also, es klingt böse, ich meine es auch gar nicht böse, aber kann dann schnell mal nur in der Super League enden. Wenn jetzt nochmal ein Kreuzbandriss dazu kommt zum Beispiel, es geht so schnell im Fußball, es geht so schnell im Leben. Deshalb eben, würde ich auch komplett von ihm verstehen, wenn er dann einfach sagt, hey, schau, wir haben jetzt das Angebot, die erfüllen die Wünsche von IB. ich mache den Schritt jetzt. Obwohl er eigentlich noch viel zu früh wird kommen.
Zumal eben Perspektiven möglicherweise bei ihm fehlt. Ich bin voll bei dir, ein Jahr weiter. Aber jetzt mal angenommen, geht die WM, spielt eine grosse, spielt dort auch noch ein gutes Turnier. Ja, wir kennen alle Mechanismen von Marc und er ist einfach gut. Oder? Er hat die Moves, die Bewegungen, er ist auch übrigens auch gut in Balleroberung. Weißt du, er ist auch erstaunlich gut defensiv. Er ist nicht einfach nur ein schöner Spieler. Ich meine, der Shaqiri ist ja vielleicht der grösste Spieler der Liga. Aber ich finde, der Sanchez bietet fast noch mehr. Also nicht unbedingt logischerweise jetzt spielerisch, aber auch defensiv. Der Sanchez schafft mit. Und er bietet wirklich ein Gesamtpaket an, das ich mega interessant finde. Er ist sehr vielseitig auch. Ja, ich bin Fan von Alvin Sanchez.
Ich auch. Und er darf nie vergessen, dass er auch verwandt ist mit der ganzen Fernandes-Familie.
Ja, die sind auch irgendwie, wir sind auch miteinander verwandt, oder? Irgendwo.
Ja. Ja, ich habe gerade nochmal gesehen, die Milson, Gelson, Manuel Fernandes, Ulises Garcia, Cabral. alle verwandt mit Alvin Sanchez. Du hast Shaqiri angesprochen. Und möchtest du noch etwas sagen?
Entschuldigung, genau. Wir haben letzte Woche den Shaqiri getroffen für ein Interview. Es ist logischerweise, eben, ich verfolge ihn seine ganze Karriere. Ich habe ihn mehrmals getroffen. Ich muss sagen, was ist. Er ist immer ein bisschen, er ist gleich geblieben, ich finde das noch cool. Logisch ist er reifer geworden, erfahrener, aber er hat irgendwie so einen Schalk. Er schnurrt offen, er hat nicht irgendwie Allüren, dünkt es mir. Und er ist so gross für die Liga. Oder? Und er sagt, er wird jeder Tankstelle kennt. Und gleich weiss man erstaunlich wenig über ihn. Er hat es irgendwie geschafft, das Private völlig aus den Medien. Und er ist einfach, ich finde, er ist ein guter Typ. Er hat nichts. Weißt du, so, wo man kann sagen, etwas Mühsames oder etwas Arrogantes oder etwas Eckliges. Er ist einfach der Schäcki geblieben irgendwo drin. Natürlich weiss er, wie gross das er ist und seine Körpersprache haben wir diskutiert. Er findet natürlich, er müsste den Jungen ab und zu sagen, wenn er immer wieder den gleichen Fehler macht, Gott verteilt, dann muss ihm es doch sagen auf dem Platz. Ihn nervt das Thema, dass man immer wieder auf seine Körpersprache anspricht und man muss ihm zugute halten, er liefert. Oder? Und er sagt, er hat unglaubliche inneren Antrieb auch. Meine Kernaussage von ihm war, ich bin 34 und nach jedem Spiel komme ich heim und mein Papi sagt mir zuerst mal, was schlecht war. Und ja, das zeigt ein bisschen sein Denken. Oder? Er ist nicht genügsam.
Ja, wie hat, was hat er für einen Eindruck, also haben wir ihn angesprochen über das Ganze, was wir immer beim Shaqiri darüber reden, mit dem Lamentieren?
Ja, da ist er ziemlich fertig geworden. Wir Journalisten kommen immer mit dem. Und dann hat er eben gesagt, nein, das sei so. Ich meine, das sei bei anderen Clubs noch ein bisschen anders. Wenn die Jungen, oder er sagt, wenn einer seit 2 Jahren dabei ist und immer wieder das Gleiche falsch macht, dann drehe ich auch durch auf dem Platz. Also, ja, sinnbildlich. Und dann müssen wir ihm es doch sagen. Und er gar nicht, also da hat er jetzt überhaupt nichts Selbstkritisches gesehen in seinem Verhalten. Und ja, ich finde, solange er liefert, ist das okay. Rafael Leão, gestern Auswechslung bei Milan, wie der Typ, die sind 1-0 hinter, der schleicht vom Platz und wieder mit dem Mitspieler, mit dem Goalie, der über das halbe Feld noch kommt, kann beruhigen, sagt dem Trainer, was er davon hält. Das ist nicht ein gutes Verhalten. Aber der Scheck liefert ja meistens. Weißt du, wie ich meine? Wenn er jetzt,
ja, also mir ist das.
Ja, ich finde, er darf das und es zeigt ja, wie wichtig das ihm ist. Ich meine, was muss er noch beweisen? Er kommt zurück, Basel gewinnt erstmal seit 8 Jahren die Meisterschaft, gewinnt das Double. Er hat 50 Scorerpunkte in den letzten 365 Tagen. Also ihm liegt es garantiert nicht, dass Basel im Seich ist, oder?
Nein, definitiv nicht. Er hat die Glücksscorerpunkte. Letztes Jahr war er auch ein Overperformer gewesen, natürlich, sowieso. Aber allgemein Basel hat auch overperformt. Aber er ist ja absolut die Maschine weiterhin. Was hat er gesagt, wenn es um die Nazi gegangen ist? Haben wir über das geredet?
Ja, das ist natürlich so, dass der Abgang ist nicht schön war. Joaquin und er gehen vermutlich jetzt nicht zusammen in die Ferien, aber da ist ein Profi, da hat er gesagt, er hat abgeschlossen. Da lässt er sich nicht auf den ersten, ich bin sicher, dass irgendwann noch irgendetwas kommt diesbezüglich. Man muss jetzt, eben noch spannende Frage, braucht es ihn? Wir haben jetzt recht viele Spieler bei der Schweiz, die auch Ähnlich wie wir darüber geredet haben, Manzambi, Sanchez, Rieder stagniert natürlich, aber toller linker Fuß. Es hat ja Spieler, die seine Qualität in gewissen Disziplinen ersetzen können, bei Standards, bei Tricks, bei genialen Momenten. Aber der Scheck aus Gesamtpaket, gerade ein Turnier, über das haben wir natürlich geredet, ich meine, ich bin all diesen Turnieren gewesen, das ist ja von... Und er sagt, es wird ihm dann schon, er will die Matchen schauen in den USA, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist natürlich alles ein bisschen kompliziert mit den USA im Moment. Es wird ihn dann, glaube ich, schon übermannen. Das erste Turnier seit 12 Jahren, wo er nicht kann, einen besonderen Moment schreiben kann. Das wird sicher für ihn nicht einfach. Aber ich glaube, er hat seinen Frieden gefunden. Er hat so viel geleistet für das Nationalteam. Er hat die ganze Schweiz so oft, im wahrsten Sinne vom Wort, glücklich gemacht mit genialen Momenten. Ja. Oder hättest du ihn gerne dabei?
Jetzt nein, also es macht jetzt aktuell schon jetzt keinen Sinn. Ich glaube, letztes Jahr wäre noch mal ein Moment gewesen, um ihn aufzubieten, so wie das Ganze gelaufen ist. Ich glaube, aktuell macht das nicht so Sinn.
Vielleicht noch ein Punkt, noch spannend. Nein, es sind mehrere spannende Punkte. Er ist halt einfach eine spannende Figur. Der Vertrag läuft ja noch ein Jahr. Und Lichtsteiner hat natürlich schon auch gesagt, der muss lernen, er sei schon aus Spieler so gewesen, emotional direkt. Aber was er als Trainer jetzt sagt, hat natürlich viel ein höheres Gewicht. Und das tut mit dem, es ist ein bisschen heiß gewesen, oder ein bisschen warm. Und wenn er das als Spieler gesagt hat, der Lichtstein, dann wäre es wahrscheinlich, ja, hat man ein bisschen darüber geschmunzelt, aber als Trainer hast du eine andere Verantwortung. Und der Chef sagt natürlich auch, ja, das muss der Lichtstein lernen, dass jedes Wort jetzt dreifach zählt. Und das wird er auch lernen, da ist er überzeugt. Ich weiß nicht genau, ob er den wirklich schon aufhören will. Nächstes Jahr ist er 35 im Sommer 27. Das könnte noch spannend werden. Aber er ist ein Club mit Besitzer von Rapperswil. Geht aufgestiegen letzte Saison. Er macht seine Trainerausbildung übrigens in Wales. Ist auch ein einfacher dort. Er hat schon das B-Diplom. Er sagt selber, er wird sicher im Fußball weiter tätig sein. Aber ob Trainer, Sportchef, Clubbesitzer, weiß er jetzt noch nicht. Aus was siehst du ihn am ersten?
Boah. Irgendwie habe ich jetzt gar nicht in Gedanken an ihn als Trainer, ehrlich gesagt. Irgendwie, wahrscheinlich tue ich ihm Unrecht, aber ich hätte ihn jetzt eher als Club sitzen. Also, der Kanepa von Rappi.
Spielerberater.
Spielerberater ist ein Nächter, auch mit den Brüdern, der das schon jahrelang macht. Schwierig eigentlich, war schwierig zu sehen. Ich würde jetzt einen Granit würde ich jetzt eher als Trainer sehen.
Klar.
Wenn ich jetzt so vergleiche, der wird wahrscheinlich dann auch Trainer werden.
Mhm.
Aber ich meine, hey, warum nicht probieren? Also weißt, wenn er findet, das ist sein Ding, das kann er gut, warum nicht auch probieren? Also.
Ja, weißt, mir tut es schon ein bisschen weh, ist er in der WM nicht mehr dabei. Schlichtweg all die tollen Erinnerungen. Ich meine, gang all die Goal anschauen, angefangen.
Ja, yeah, ich weiß
sagen, so. Das bis schon Schottland Goal vor 2 Jahren EM. Unfassbare Geschichte. Und jetzt diese Woche gibt der Jakin das Aufgebot bekannt für Testspiel gegen Deutschland und auswärts Norwegen Ende März. Wir werden nächste Woche sicher einen Schwerpunkt haben, Nationalteam und WM. Finde ich wichtig. Allzu grosse Überraschungen. Ich habe mich noch ein bisschen informiert, ob beim SV wird es nicht geben. Also, ja, ich bin jetzt ein Breitschke oder hat der Kame rechts hinter. Problemzone, Rechtsverteidigung dabei sein, ist wahrscheinlich nicht matchentscheidend. Ich weiß nicht, der Vogt ist jetzt verletzt. Die Giusto, aber längt das? Könnte noch so ein Überraschungsname sein. Okafor, finde ich, muss er zwingend zurückholen. Er ist noch ja besuchen. Ich habe ein gutes Gespräch gehabt. Sonst, Sanchez muss dabei sein, meiner Meinung nach. Vielleicht wird er Heulen oder ein Meichtri mindestens auf Pike sein von Thun. Sonst weiß ich nicht. Erwartest du
ja, der Jacke und seine Pike-Liste ist so eine Sache. Das dürfen wir schon auch nicht vergessen. Da sind schon Leute auf der Pike-Liste gestanden. Und dann ist einer ausgefallen auf der Position. Dann hat er einen anderen aus dem Ruhestand wieder vorgenommen. Pike-Liste ist immer so eine Sache bei Muri. Aber ja, es werden natürlich viele auf der Liste stehen. Das Problem, was ich ein bisschen gesehen habe, ist so in der Problemzone Rechtsverteidiger hat sich meiner Meinung nach ein bisschen weniger Problemzone geworden, weil halt der Silvan Widmer jetzt immer spielt in der Bundesliga. Weißt du, dann kannst du sagen, hey, look, du hast wenigstens einen Bundesligaspieler, einen Führungsspieler. Ich habe aktuell eher auf der Flügelposition ein bisschen, das, was wir immer letzte Zeit gelobt haben, hey, Vargas, hey, Ndoye, zwei Spieler, die jetzt bei guten Clubs unterwegs sind, respektive guten Ligen und dort performen, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und jetzt ist halt dann Doi lang verletzt gewesen, hat jetzt wieder einen Einsatz gehabt, hat ein gutes Spiel gemacht, hat das Spiel gesehen am Wochenende. Vargas ist noch verletzt. Da fehlt schon ein bisschen etwas in der Position. Darum ist, glaube ich, auch kein Vorrang sowieso automatisch. Muss er schon dabei sein, weil er halt auch auf dieser Position kann sich einbringen kann.
Das ist eine gute Beobachtung. Der Ndoye hat halt einen Fehler gemacht. Der gehört in die Serie A. Hat gleich gern zum Beispiel bei Inter. Er ist ein Riesenspieler. Xhaka übrigens auch nicht in Form. Oder lang verletzt gewesen, jetzt ein bisschen Krise. Aber sie müssen auch nicht jetzt in Form sein. Aber es ist schon so.
Genau, ja.
Es ist schon so. Es ist nicht einfach im Moment. Und was ich finde, nächste Woche unbedingt darüber reden, Denis Zakaria, da muss er einen Platz finden. Der spielt sehr gut. Er ist übrigens rechts in der Dreierkette bei Monaco. Captain, kürzlich in Paris gewonnen. Ich hätte nicht gedacht, dass er die Position kann. Rechts, er denkt in der Mitte, wenn schon eine Dreierkette. Aber er spielt wirklich gut, physisch stark. Also für ihn muss der Jakin einen Platz finden. Irgendwo, wenn er auf einen Freuler setzt, was ich verstehe das letzte Mal, mich vielleicht nicht, dann muss er halt hinten irgendwo... Ja, Zakaria auf der Bank, also das ist so eine unglückliche Nazi-Karriere. Das darf für WM nicht der Fall sein.
Finde ich. Was ich noch reinwerfen wollte, ich glaube auch nicht, dass es Überraschung gibt, aber es gibt einen 18-jährigen Brasilianer, der mit Schweizer Wurzeln, der in Brasilien spielt, ein Linksverteidiger, du hast sicher auch schon von dem gehört, vom Nicolas. Das ist einfach der Name Nicolas, also er heisst eigentlich Nicolas Bossard. Wer weiß, was der Muri heute macht. Wir hatten schon mal einen gehabt, aus Argentinien, der aufgeboten worden ist. Der Nicolas Bossard, ja, wer weiß, wo ich mal den Namen reingeworfen habe, falls da etwas passiert, haben wir es mal erwähnt.
Nicolas Bossard, genau.
Also ist ja. Jetzt nicht so, er spielt bei Sao Paulo, muss man noch zu dem Ding sagen, aber er ist jetzt kein, wie heißt es, er ist.
Ist doch ein früh,
er spielt kaum. Ja, ja. Ja, genau, er spielt eigentlich nicht. Aber einfach mehr so, es gibt einen da in Brasilien, der ein bisschen aufgefallen ist, sagen wir mal so.
Ja, ja, ich verfolge ja das Zeug. Ich habe gestern Abend brasilianische Liga geschaut, logischerweise gegen Neymar. Aber ja, er hat jetzt noch nicht logischerweise die Strecke zerrissen, die es würde rechtfertigen. Aber klar, man muss immer aufmerksam sein, was es für Pässe wo gibt. Das finde ich sehr wichtig. In der heutigen Zeit, auf einmal läufst du einen her, der... Ja,
vor allem auf dieser Position. Auf dieser genau, Position.
Ich sehe eigentlich... WM politisch finde ich, müssen wir in der nächsten Woche mal eingehender anschauen. Vielleicht auch mit der Frage vor Woche. Aber es ist schon nicht so schön, was die Entwicklung gibt mit dem Iran. Wo, ja, es ist schwierig. Oder wie beurteilst du das? Weißt, wie beschäftigt dich das?
Ist noch ich kann es gar nicht. Aktuell ist es mir zu weit weg, ehrlich gesagt. Und ich meine, der Iran wurde ja jetzt ich glaube, den offiziellen Antrag gestellt, dass sie nicht in den USA spielen, sondern nur in Mexiko. Ist natürlich einfach nicht möglich eigentlich. Also, ich würde mich sehr wundern, wenn da irgendetwas so gemacht würde werden. Alles wieder umstellen für das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich gehe schwer davon aus, der Iran wird dann wahrscheinlich nicht an der WM teilnehmen. Also, so wie die aktuelle Weltlage ist, glaube ich nicht, dass es stattfinden wird so. Dann sind sie am Diskutieren, wer rutscht nach, nimmt man dann einen von diesem Verband, was ja wahrscheinlich eigentlich die fairste Lösung wäre. Wird aber auch diskutiert, dass Italien auf einmal, als wenn die sich nicht wieder qualifizieren, so das beste Team aus dem Ranking, das sich nicht qualifiziert hat, dann dabei wäre. Es sind so viele offene Fragen und aktuell hat einfach keine Antworten dazu. Und ich glaube, da müssen wir einfach mit der Zeit gehen. Warten.
Ja, bei Italien müssen wir unbedingt auch diskutieren, das Playoff-Spiel über nächste Woche. Es ist so, weißt du, es gibt ja ganz viele Komplikationen. Schön, ich meine, die können ja gar nicht ausreisen, zum Beispiel gewisse Spieler von gewissen Nationen, die irgendwie ein Spiel hatten, ein Qualifikationsspiel. In Katar hat es auch sogenannte Finalissima, glaube ich, zwischen Spanien und Argentinien,
ja, wo
jetzt nicht kann stattfinden und so weiter. Also es ist schon, Fußball ist nicht wichtig im Vergleich zu allem anderen und gleichzeitig muss die WM ja geplant werden, es muss irgendwie weitergehen, so hart wie die Aussage mal sein, so logisch ist sie und da machen sich ganz viele Leute jetzt ganz viele Gedanken, es ist alles so unberechenbar wegen gewissen Leuten oder wegen einer gewissen Person, die, ja, es ist traurig.
Also ich sage mal so, ich tue die FIFA nicht in Schutz nehmen, aber jetzt egal was sie entscheiden und allgemein, es wird nie allen können gerecht werden. Das ist einfach eine Tatsache. Also es wird immer Leute geben, die jetzt jeden Entscheid, der kommt, kritisieren werden.
Also eben, unsere Rubrik Mount Rushmore, Mount andere Liga, die gewisse Person hat es für mich logischerweise nicht verdient, dort modelliert zu werden. Aber wir machen diesmal unsere Mount andere Liga. Finde ich spannend. Schweizer Clubs, ganz allgemein, Schweizer Clubs. Wer gehört auf Mount andere Liga Schweizer Fußballclubs?
Ja, also ich bin ein bisschen überrascht gewesen an der Kategorie, die da gewählt worden ist. Weil ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich nur, es gibt 5 Teams, wo da könnten Platz drin haben. Und ich habe mich relativ klar für 4 entschieden. Und ich würde sagen, wir werden 1-1 durch, oder? Du kannst anfangen.
Nein, erzähl du mal deine 4 Clubs.
Ja, du wirst nachher, weißt du, wenn ich das jetzt so mache,
ja,
wirst du einfach nachher das 5. Team durch mein 4. Team
ersetzen. Nein.
Ja, geht's noch. Du willst einfach provozieren und diskutieren, darum glaube ich das eben.
Auf dieser Basis rede ich nicht mit dir.
Darfst du dich den Ball holen?
Du unterstellst mir etwas. Ich will doch nicht provozieren. Ich will fachlich, sachlich diskutieren. Ich bin jetzt gespannt auf deine 4 Clips. Also 3, ja. Erzähl jetzt mal.
Geht's dir was, Liebe?
Für mich sind gesetzt GC Basel Servet.
Okay. Servet ist mein Vieri.
IB ist mein Vieri. Scheiben, wir sind uns einig.
Ja.
Siehst du, nichts von provozieren. Aber
und ich finde sogar das legitim, weil ich habe natürlich viel mehr größere Zeiten von IB jetzt erlebt und dort die schlechten Zeiten von IB. Dafür habe ich die grossen Zeiten von Servet gar nicht erlebt und du hast dafür noch die größeren Zeiten von Servet ein bisschen erlebt. Einfach mit diesen wenigen Jahren, die wir Unterschied haben, ist es genau verschiedene Unterschiede.
Ja, und ich finde, oder aber du sagst, Servet sind die 4. wahrscheinlich. Also Zürich ist ja der 5. Club.
Ja, Zürich ist der 5.
Wo ich vorankomme. Und irgendwo durch. Es war jetzt nicht das wichtigste Argument, aber die Schweiz ist 3-sprachig, 4-sprachig, pardon. Und vielleicht diesen Aspekt kann man auch noch einwerfen, wenn es dort darum geht, Servet und Zürich. Aber ganz einfach gesagt, Servet ist 17 Mal Meister geworden. Also 4 Mal mehr als Zürich. Natürlich das letzte Mal vor 27 Jahren oder so. Aber ja, das ist schon ein Argument. Und Servet hat, ist einfach ein sehr traditionsreicher Club. Natürlich Zürich, ich habe mir lange überlegt, für mich ist es zwischen Zürich und IB gegangen. Für mich war es sehr weit unbestritten. Und Zürich hat natürlich Spieler wie Köpi Kuhn, Meistercup Halbfinale, aber IB hat das ja auch gehabt, einfach 20 Jahre vorher. Genny Meyer, Stade Rennes-Spiel, die haben auch Historien. Und darum, sie sind mehr Meister geworden, sie sind... Ja, aber es ist knapp, also eben, du findest auch für Zürich Argument. Das ist, ja...
Ja, ich hätte jetzt eher, eben darum, wie gesagt, für mich ist eher, ich hätte eher Servet rausgeworfen. Für Zürich habe ich gefunden, man muss auch die Historie berücksichtigen, dass sie doch auch wirklich relativ gross gewesen sind, 17 Meistertitel am Schluss. Das muss man auch, muss man halt auch wertschätzen, darum sind sie bei mir drin.
Die waren mal und andere Liga-Teams sind natürlich FC Könitz, FC Breiterein,
FC Oberglatt,
FC Könitz, FC Breiterein, FC Esperia und Eisenbahner Bern. Das sind die 4 Clubs, die ich Fußball gespielt
habe. FC Oberglatt, hättest du auch noch drin nehmen können.
Es geht hier um mich. Nicht um
wow.
40 Jahre Fußball, 4 Clubs.
Immer nur um dich.
Also ich bin treu, 40 Jahre, 4 Clubs. Wie sieht es bei dir? Nur ein Club?
Ein Club.
Treu.
Bis vor kurzem noch im Vorstand, seit 4 bis 32.
Okay.
Ein Club. Darum ist für mich FC Oberrat Nummer 1 und dann kommt GC. Und ich muss gar nicht mehr bauen.
Der Sven und ich gehen übrigens golfen, für die, was interessiert, bis Ende März. Mal schauen, was der Kollege kann nach seiner mit seiner Platzreife. Ich bin gespannt. Aber don't crack under pressure, gell?
Weiss, wer auch nichts kann, der Schiedsrichter von Bayern Leverkusen und Bayern München.
Sehr gut.
Und somit kommen wir zum Auslandfußball.
Genau.
Der Dingert. Der ist wie so wie ich golfe, der hat den pfiffen. Ich glaube, mal abgesehen davon, dass es der war auch komisch war in diesem Spiel, der Schiri auf dem Platz hat, glaube ich, ist glaube 6 oder 7 Mal umgestimmt worden vom VAR. Das ist also unfassbar. Das musst du auch mal anbringen. Also so oft falsche Entscheidungen zu treffen, ist ganz wild. Jetzt mal abgesehen davon, was der VAR richtig entschieden hat, die rote Karte für den Nicolas Jackson ist ganz klar eine rote Karte. Und das muss man auch auf dem Platz schon sehen. So wie er den Knöchel weggetreten hat. Natürlich ohne Absicht, hat er das noch gesagt, sondern auf den Ball und dann einfach den Schritt zu weit vorne gehabt. Aber ganz klar, rot muss man Platz, muss man sehen. Die Schwalbe vom Diaz, was auch immer, wenn die Schwalbe, das muss andere, dass der VAR dann nicht kann eingreifen. Es ist eher ein Penalty, ja. Als eine Schwalbe, auch wenn es das auch nicht ist, meiner Meinung nach, aber es wäre eher ein Penalty als eine Schwalbe. Und das war noch, das Hand zum Harry Kane. weiss ja nicht, dass sie dann wieder zum VR, wie der VR da eingreift und ihm sagt, hey, das war Hans gewesen. Also wo zum Typen? Er vergrößert die Körperfläche gar nicht. Er dreht sich ja weg. Wo, die kannst du nicht abschneiden. Du kannst die Hände nicht abschneiden, auch wenn es FIFA gerne hätte. Und der Schluss noch, was war noch? Gewesen?
Ja, das Tor vom Tor.
Vom Tor. Da bin ich so der Meinung, ja, ich finde die Regel richtig blöd. Das habe ich dir auch geschrieben. Ich finde die Regel sehr blöd, aber das ist die einzige Hands-Regel, wo nicht Sinn macht, aber wo von der Regellegung her klar ist. Wenn der direkte Goalschütz im Vorfeld, wirklich gerade im Vorfeld vom Goal, der das Goal schießt, mit dem Ball an die Hand bekommt, egal wie die Hand auch ist, dann ist es Hands. Ich finde die Regel ist ein Witz, weil ich meine, er kann ja nichts dafür. Aber sie ist wenigstens die einzige klare, die man umsetzen kann.
Ja, also, aber die Handregel ist völliger Blödsinn. Und wenn es jetzt nach gesungenem Menschenverstand geht, und ich finde, auch das definiert jeder etwas anders. Oder gesungen Menschenverstand, das fährt schon dort an, Fußball ist ein emotionales Thema. Aber ich finde, Bayern ist dreimal benachteiligt worden. Also wir haben, das ist so ein Witz, der Tag sieht ja den Ball gar nicht. Er sieht ihn ja gar nicht. Der Kane, ja, irgendjemand hat noch gesagt, er hat die Flecke vergrössert. Ja, aber jeder Mensch, der aufkumpen kann und sich abdrehen kann, wo der Ball vielleicht nicht mit seinem Freitag will, was willst du? Willst du den Arno schnell einbingen? Also so ein Blödsinn. Und er, also die Szene mit dem Diaz, also für mich ist das ein Penalty.
Ja.
Also er, die Goalie kommt später, der Ball legt er vorbei. Es gibt einen Kontakt, natürlich sucht er den, aber man kann das clever nennen. Also es ist niemals ein Schwalbe, also wirklich niemals. Also, und wenn, aber ich sehe natürlich die Regel, oder wenn er keine Penalty gibt, dann muss es ja ein Schwalbe sein. Also jetzt rein theoretisch, wo sonst, was ist es denn sonst? Aber eigentlich hat es
ja... Aber das habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Ich sehe das gar nicht so. Es gibt so viele Szenen, so viele Zweikämpfe, wo einer umgeht, wo noch ein Penalty will, weil er ein bisschen geschupft wird, einfach ein Körpereinsatz. Es ist aber kein Foul, sondern einfach ein Körpereinsatz. Aber das ist für den Spieler in diesem Tempo hinein, ist es ein Foul. Und dann ist es kein Schwalbe, aber auch kein Penalty, sondern einfach weiterlaufen lassen. Das gibt es schon auch noch. Es ist nicht einfach Schwalbe oder Penalty. Das gibt es. Aber in dem Moment, wenn der Wahl nicht eingreifen, ab dem Sommer dürfen wir ja dann eingreifen bei der zweiten gelben Karte. In dem Moment muss ich eigentlich theoretisch einfach eingreifen und einen Penalty geben, um die rote Karte zu verhindern. Weil es ist eher ein Penalty, als dass es ein Schwalben ist.
Weißt du, das Wahnsinnige ist ja, dass so ein gutes Fußballspiel, zwei Mannschaften, die like, ein geiles Match spielen und dann ist nur, über das. Und Bayern gewinnt ja noch fast nichts. Das ist eigentlich auch eine Geschichte gewesen. Und am Schluss des Tages, jetzt hast du tagelang Theater, Bayern.
Ah, sorry, wir haben noch das Abseits zum Hofmann unterschlagen, wo ja auch wo die Schulter eigentlich im Abseits ist.
Schulter-Eckgelenk. Mein genau. Freund, Schulter-Eckgelenk ist im Offside. Also wie man mit dem Schulter-Eckgelenk ein Goal schießen kann, you have to tell me, anatomisch. Es ist so, ganz wahr Kacke ist einfach in diesem Spiel aufgekommen. Und der Kicker, der ja definitiv ein Fachmagazin ist, nicht wo ich dort Schweizer Korrespondent bin, sondern bis jetzt hat er vor allem Bild-Zeitung gehalten, gegen WR, gestern einen Kommentar aufgeschaltet. Und mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist ein sensationeller Kommentar, jeder Satz ein Treffer. Die Abschaffung des VAR wäre ein Gebot der Vernunft und der Gerechtigkeit. Kernsatz, der Videobeweis ist ein totes Pferd, von dem die Beteiligten absteigen sollten. Autor ist nicht Fabian Rauch, aber ich kenne den Typ, der es geschrieben hat. Und es ist einfach so. Und jetzt, lustig ist, jetzt kommt Bayern, ausgerechnet Bayern, und wittert Ungerechtigkeit. Uli Hoeneß steigen sie auf ihren Rösser oben runter und erzählen, wie sie beschissen werden. Also, da musst du auch als Bayern-Fan auch lachen. Oder? Das ist ausgerechnet Bayern, Ungerechtigkeiten oder VAR. Es gibt ja gar keine Ungerechtigkeiten mehr mit dem VAR. Also, ich verstehe. Oder wie siehst du das? Die Aussagen von Hoeneß, Dresen, Eberl und so weiter. Wie beurteilst du das?
Ja, also, look, ich sage dir so: Du kennst es ja als Inter-Fan auch. Die Hater und Nieder haben immer das Gefühl, Bayern nicht bevorteilt vom Schiedsrichter. Und ein Bayern-Fan sagt genau das Gegenteil. Und ich glaube, es gibt genug Statistiken, die wahrscheinlich zeigen, dass ich glaube wirklich, also es ist auch da nicht behaftet, ich habe mich jetzt nicht vorbereitet auf das, aber ich glaube, es gibt genug Statistiken, die zeigen, dass Bayern relativ im Mittelfeld ist, wenn es um so Entscheidungen geht. Natürlich hat es schon ein grosses Spiel, ich tue jetzt da vor allem gegen Dortmund Entscheid geben, wo Jahre her aber auch schon, wo anders nicht laufen sollen. Aber ich glaube, über die ganze Saison ist Bayern relativ im Mittelfeld, wenn es um das geht. Das heisst, sie werden da nicht benachteiligt und was auch immer. Aber auch nicht bevorzugt, wie es immer heisst. Ich glaube, es ist so das. Und bei Inter ist es schon das Gleiche. Es ist nicht nur, weil irgendwie gleicht sich die Fehlentscheidung und die blöden Sachen eigentlich immer ein bisschen aus das ganze Jahr. Aber es bleibt halt meistens etwas im Kopf zurück, oder? Und wenn jetzt da, ja, ich kann es natürlich auch nicht ernst nehmen.
Du kannst ja schon nochmal die letzte Woche anschauen. Hoffenheim, rote Karte, war sehr streng gewesen, zum Beispiel. Häufig gleicht sich es ja aus. Also es ist wirklich so, ich meine...
Der Schlotterbeck müssen mit Rot vom Platz fliegen gegen Bayern.
Genau.
Also es gleicht es ist wie, ich glaube schon, dass sich das ausgleicht. Aber ich würde jeden verstehen, der jetzt kommentiert und sagt, hey, ja, typisch Bayern-Fan sieht das nicht. Aber ich glaube wirklich, dass es Statistiken gibt, ich habe das auch schon gesehen, dass es relativ im Mittelfeld sich am Bayern aufhält.
Was kann der Leonard Prescott? Prescott, habe ich das richtig, habe ich das richtig ausgesprochen?
Oh ja, vorbereitet. Ja, also das ist der 16-jährige Bayern-Goalie, der vor seinem Debüt steht. Wobei man muss sagen, dass sie noch einen 19-jährigen haben, der auch für die Champions League nominiert ist. Weil der Ulreich ist auch verletzt. Das heisst, Neuer, Urbig, Ulreich verletzt. Beim Urbig gibt es Hoffnung, dass er eventuell eine Blitzheilung hat nach der Hirnerschütterung. Ich bin zwar der Meinung, nach einem 6-1-Hinspiel kommt es nicht darauf an, ob ein 19-jähriger oder ein 16-jähriger im Goal steht und nicht zu früh jetzt nochmal auf der Urbe gesetzt ist, weil ich glaube, du brauchst ihn dann eher in der nächsten Runde wieder. Wenn da einen Rückschlag gibt, dann hast du einen Salat. Darum würde mich nicht wundern, wenn auf einmal eben der Bertel oder der Prescott im Goal steht. Ja, der vierte Goalie, den sie eigentlich haben, der 19-Jährige, der bei der zweiten Mannschaft im Goal steht, hauptsächlich, der ist eben auch verletzt.
Leon Klanak, by the way.
Genau, Leon Klanak ist auch verletzt. Das heisst, du hast jetzt noch den zweiten Goalie von der zweiten Mannschaft und einen von der US. Und 19.
Also der sechste Goalie geht jetzt wahrscheinlich, kannst du dir Sven Forst oder Klaus Kinski jetzt
ja, aber
wahrscheinlich.
Wir müssen ehrlich sein, ich glaube, es spielt, weil jetzt einfach mal so, das sind gute Goalies, oder? Die machen nicht im Spiel 5 Goals, sind nicht ihre Schuld. Wenn die jetzt würden das Spiel aus der Hand geben, ich glaube, Bayern hat genug gute Spieler, um das Spiel auch so zu gewinnen, wenn jetzt nicht ein 16-Jähriger im Goal steht, weil der will nicht so viel zu tun haben. Und der kann ja auch etwas. Also weißt du, es ist ja nicht so, dass sie nichts können. Das sind ja, oder der 19-Jährige. Ich meine, der spielt nicht umsonst wie Bayern.
Ja, Bayern würde wahrscheinlich sogar mit dir und mit mir im Goal weiterkommen. Ja, wo man gar nicht 5 Schüsse aufs Goal. Aber ja, logisch, es ist lustig. Und das Lustige ist ja, es gibt ja die Regeln nach 9, darf ein Mensch auch nicht arbeiten. Oder es gibt so Sonderregelungen. Der Lamine Yamal hat das ja auch EM müssen haben. Ausnahmegenehmigung, dass er ein Spiel bestreiten in Deutschland am Abend. Und ich würde schnell nachschauen, dass der Prescott, es gibt ja Sonderregeln für Sportler, bis am 11. Hoffentlich gibt es keine Verlängerung. Sonst braucht er nochmal eine Sondergenehmigung, noch weitere. Und dann muss er mindestens 14 Stunden ununterbrochen Freizeit haben, offenbar. Also ja, das sind ja Sachen, die...
Glaubst du, dass sie es machen? Also er ist ein grösseres Talent. Also das ist, glaube ich, unbestritten. Er ist ja Nazi-Goalie von der Deutschland U17. Ich glaube eher, dass du auf ihn setzt, als auf den zweiten Goal von der zweiten Mannschaft, auch wenn er etwas älter ist. Aber der hat ja keine Erfahrung eigentlich.
Ja.
Aber ich glaube schon, ich glaube nicht, dass die Urbig reinwerfen, nachher nicht mal eine Woche nach dieser Hirnerschütterung.
Ich glaube schon, sie glaube auch gar nicht. Weißt du, hat Bergamo auf der Bank gewesen, oder? Der Prescott.
Genau, Prescott, ja.
Übrigens, du hast Inter erwähnt, ganz kurz nochmal, die strugglen ein bisschen. Milan, aber auch Milan hat verloren, also eigentlich ein gutes Wochenende. Aber Inter Atalanta war schon wieder so ein Spiel. Ich meine, niemand verlangt totale Gerechtigkeit. Aber der Atalanta, Inter führt 1-0, 85. Minute. Für mich ein klares Foul.
Klares Foul.
Aber kann man noch okay, kann man noch diskutieren?
Nein, da kann man nicht diskutieren. Es ist ein klares Foul. Es muss Schiri auf dem Platz sehen. Und er muss Schiri auf dem Platz sehen, dass das ein Foul ist. Und nicht auf der VAR mit zu verlassen, der nachher nicht eingreift. Es ist ein klares Foul, Schiri muss pfeifen. Was noch schlimmer ist, finde ich, Inter kommt das Goal über, aber Inter hat dann nachher nochmal eine Chance, respektive müsste ein Penalty bekommen. Ein klares Foul. Und wenn es Schiri nicht sieht im Gefühl, ist es eine. Aber das ist wirklich wieder der Inbegriff gewesen, es ist so ein klares Foul, es ist so ein klarer Penalty. Und da kann ich jeden Warfrust verstehen, weil es sind zwei so klar, also vor allem der Penalty, wo der War muss, einfach sehen. Also es ist so ein klarer Penalty.
Aber wenn es schon geht, das wäre ja genau so eine Situation, wo, wenn es nicht gäbe, würde ich sagen, ja, aber wie ein Jahr wäre eigentlich noch gut. So fair bin ich. Aber wenn es dann nicht geht, und der Punkt für den, ich finde auch das Goal von Atalanta, das gibt schon Kollegenumfeld, Milan und Juve-Fans sagen, ja. Inter schwäubelt immer, aber das sind auch Emotionen und es ist ein Foul. Aber der Punkt ist noch, in Italien, ich habe gestern Lazio und Milan geschaut, machen sie etwas noch gut, wie ein Jahr, finde ich. Aber eben, es führt nicht zu solchen Entscheidungen. sie leiden nicht lang. Sie schauen es an, Deckentscheidung, weiter geht's. Sie warten nicht 3 Minuten, dann läuft er noch raus, häufig. Und das führt aber vielleicht dann manchmal zu so Situationen, dass der Schiri fragt, und Penalty, und der wie ein Jahr Kauer oder was auch immer, sagt, nein, weiter. Und dann, ja, manchmal sind sie fast ein bisschen zu schnell, aber es ist so, ja, es ist ein klares Volk. Das könnte man auf dem Rasen sehen, by the way, der schießt ihm ja weg. Also.
Ja. Also es ist ja oftmals so, ist ja immer eine Mischung zwischen, eigentlich müssen wir es auf dem Rasen sehen und eigentlich, also teilweise komplett. Also ich habe irgendwie aktuell ein bisschen das Gefühl, dass England das relativ gut im Griff hat. Ich komme zumindest einfach weniger mit über, dass es dort so die Diskussionen gibt. Das gibt es wahrscheinlich auch, aber weniger habe ich das Gefühl.
Ja.
Weil sie einfach schon eine ganz andere Einstellung zum Fußball und zu Fouls haben, glaube ich einfach mal so. Das ist vielleicht der Hauptgrund, aber wahrscheinlich gibt es auch genug Vorfälle. Hat ja auch ein, zwei Goal gegeben, die aberkannt worden sind nach VAR-Interventionen am Wochenende. Aber Deutschland und Italien sind aktuell sicher auf einem ganz tiefen Level, was die VAR angeht.
Die Schweiz auch.
Schweiz auch, ja.
England, ein Satz von mir. Max Domann, 16 und irgendwie 60 Tage, hat sein erstes Goal für Arsenal geschossen. Jüngst Premier League oder jüngst Arsenal-Schütze vor Geschichte. Von der Mittellinie allein auf das leere Goal. Der Goal war ja draußen, aber ja. Der Junge kann etwas. Der wird sicher. Er ist noch sehr jung, aber er hat Uhren, Speed und Skills und so. Spannend, aber ich finde, wir sollten das Team der Woche nicht wieder schieben, weil es wird eng. Wir haben Heart of Midlothian, habe ich echt das richtig ausgesprochen.
Ja.
Verloren gegen in Kilmarnock oder auswärts gegen Kilmarnock, zweitletzt. Es wird eng, noch 2 Punkte vor Celtic und 3 vor den Rangers. Aber, schöne Geschichte, nicht ganz so sensationell wie FC Thun, aber gleich, was hast du dich vorbereitet? Was weißt du über den Club? Wie verfolgst du es?
Ich habe den Club schon 2 Mal in meinem Leben gesehen. Einmal ist gegen die FZ in der Europa League, müsste es gewesen sein, im Netze. Und einmal in der schottischen Liga, wo ich in Edinburgh war. Dort spielen die ja. Dann spontan entschieden, dass ich gar nicht das Fußballspiel schauen und es war ausverkauftes Haus. Das heißt, ich habe den schon 3 Mal gesehen, sorry. Ich habe sie auch noch gegen Celtic gesehen letztes Jahr. Also ich habe eine Verbindung zum Club natürlich. Also ich finde, es wäre nicht so, ich finde, es ist nicht sensationeller als Thun, aber man darf nicht vergessen, dass es in 40 Jahren keine schottische Meisterfirma gegeben hat, außerhalb von dem Celtic Park oder dem Ibrox Stadium, also Glasgow und Celtic. Also es wäre schon unfassbar krass, wenn das würde klappen. Sie haben ein bisschen jetzt vor allem am Anfang so das Machtvakuum genutzt von Rangers, wo wirklich in den letzten Jahren sehr viel Trainerverschleiß gehabt haben, weil es einfach nicht so gelaufen ist. Celtic sehr viel Verletzte gehabt. Und dann hat die Hearts eigentlich genutzt, um dort ein bisschen Abstand zu holen. Eben, aber jetzt kommen die 2 Teams, sind näher dran. Gegen den zweiten Letzten darfst du eigentlich nicht verlieren. Aber was sie vor allem ein bisschen ausgemacht haben, ist so, dass sie relativ viele Spieler geholt haben, die nicht aus der schottischen oder englischen Liga gekommen sind. Also oftmals ist im schottischen Fußball so, dass sie relativ viele Spieler sind eigentlich Locals. Und sie haben wirklich so ein paar Spieler geholt aus ausländischen Teams im Vorfeld von dieser Saison, wo einfach mal etwas anderes reingebracht haben, ein bisschen Flair reingebracht haben. Claudio Braga kann man da erwähnen, der glaube wirklich extrem viele Scorerpunkte schon gesammelt hat. Der ist ein Portugies, der aus Dänemark gekommen ist. Einfach so gewisse Sachen, was gemacht haben, zum mache ich für Furore sorgen, sagen wir so.
Ja, also für mich ist natürlich viel die größere Sensation, wenn Thun Meister wird. Heart of Midlothian ist immerhin 4-mal Meister geworden, das letzte Mal vor etwa 70 Jahren, klar. Und das ist eine Sensation. Vielleicht bevor wir über ihr Geschäftsmodell reden, was ja sehr interessant ist. Mein Bezug ist für dich, würde ich freuen, 1988, 89, glaube ich, UEFA Cup, Viertelfinale, hat Bayern Heart of Midlothian rausgetan, auswärts verloren, daheim 2-0 gewonnen. Ich musste das nachschauen, das im Hinterkopf gehabt, und zwar aus sehr einem traurigen Grund. Und eine Runde vorher, tatsächlich Achtelfinale, diesen Match habe ich beide im Fernsehen geschaut. Das ist dann, hat man noch nicht so viele Matches im Fernsehen gesehen. Inter hat bei Bayern 2-0 gewonnen, im Olympiastadion auswärts. Und daheim haben wir 3-1 verloren, auswärts gar regel ausgeschieden. Sehr, sehr bitter gewesen. Da bin ich 10 gewesen und das hat mich dann recht mögen, weil ich natürlich noch 2-0 in München gedacht, ja, easy. Und nächste Runde, Bayern ist dann, glaube ich, später gegen Napoli aus oder so. Das weiss ich jetzt nicht mehr. Bin ich nicht nachher. Napoli hat dann Stuttgart im Finale geschlagen, Diego Maradona. Lang ist es her, aber immerhin, Harald Medlani ist schon mal in einem Europa-Cup-Viertelfinale gestanden, Bayern geschlagen im Hinspiel, außer hat es 2-0 verloren. Und das Interessante an diesem Club ist natürlich die Datenphilosophie. Oder? Der Besitzer ist ja ehemaliger Pokerprofi und Wettkönig und hat dem gehört auch Brighton, hat sich bei Saint-Gilloise eingekauft. Und die haben ja ein ganz spezielles Scouting, das zum Teil auch KI basiert. Und die haben dann eben Spieler, die auffallen, die in das Raster fallen. Und es funktioniert. Aber eben, wenn du die Karte ein bisschen anschaust, also es funktioniert wirklich erstaunlich gut. Saint-Gilloise ist ja Meister geworden, glaube ich. Völlig überraschend. Und ja, die haben irgendeine Vorbildfunktion für mich diesbezüglich, wo sie neue Wege gehen, wo sie mutig sind und wo sie es halt schaffen. Teams wie, klar, Celtic und Rangers ist wahrscheinlich IB und Basel, die underperformen, die haben übrigens beide 55 Meistertitel und man hat ja gedacht, ah, jetzt geht der eine in Führung in dieser Saison, kann immer noch passieren. Harder ist jetzt ein bisschen eingebrochen, aber irgendwo, der Tony Bloom heisst er übrigens, der hat hier World Series of Poker Ringen gewonnen, also das ist wirklich ein sehr spektakulärer Weg, der in seinem Leben gegangen ist und irgendwo, ja, ich finde das noch cool, mal etwas anderes oder farbig mindestens.
Ja, definitiv. Ich meine, nur schon, du hast da angesprochen, Kader, eben die ganzen Leute, die es da zusammen gescoutet haben. Wir reden davon, dass die Rangers einen Wert von 122 Millionen haben, gemäß Transfermarkt. Und Celtic Glasgow liegt bei 140 Millionen. Und dann kommen die Hearts auf Millionen. Wenn du die Spieler anschaust, da hat es eben der Braga, den ich erwähnt habe, der hat einen Markt von 6 Millionen, dann hast du noch einen schottischen Stürmer und nochmal einen griechischen Mittelfeldspieler. Der Rest ist alles eigentlich unter 1,5 Millionen Marktwert. Die meisten unter 1 Million. Und das heisst, der Kadermarkt beträgt, glaube ich, 30 Millionen oder so. Und das sind ja Dimensionen. Also 30 Millionen, das ist, ich tue es einfach mal laut denken, respektive live nachschauen. Mit 30 Millionen bist du in der Super League okay dabei.
Ja, da bist du okay dabei. Ich kenne natürlich den Alexander Schwolow. Goalie, weil der kennen noch, der
Goalie in Zweiburg war
ja Hertha, glaube ich. Aber sonst, ja, ich muss sagen, es ist spektakulär und sie haben ja, also ja, mal gelacht, vor ein paar Wochen habe ich mal ein Match gedreht, sie spielen schon recht intensiv, halt schottische Liga, übrigens, ja, ja. Ja, die jetzt das gleiche Modell wie wir, also schon länger, das ist ja, dort ist es immerhin spannend jetzt, es gibt einen Dreikampf, wo man dort, aber die spielen ja genau das gleiche.
Ja, wir haben ja abgeschaut, bei uns heisst es ja schottisches Modell, genau, also das Playoff-Modell von der Liga, dass dann bald die Training kommt. Ist sie schon gekommen? Nein, sie ist noch nicht gekommen, oder?
Nein, sie ist etwa gleich wie genau.
Aber auch dort ist, es ist übrigens genau wie bei uns, die ersten 6 sind eigentlich weg und dann kommen 7 bis 12, das gibt jetzt schon 9 Punkte Abstand auf der 6. Und dann hast du Winter hinten, ist Livingston bei ihnen und dann hast du noch Kilmarnock und St. Mirren, die auch noch in der Nähe sind. Das ist wirklich, das ist eigentlich das Prinzip wie bei uns. Einfach, dass wir keinen Meisterkampf haben.
Gut, Hard of Midlothian, wir verfolgen den Weg. Champions League Rückspiel diese Woche. Ich freue mich am meisten auf Liverpool Gala. Ich finde, Gala hat irgendetwas. Die haben es gut gemacht im Hinspiel. Ich bin noch gespannt. Liverpool überzeugt mich eben nicht. Auch gestern gegen Tottenham. Und damit vielleicht zu Tottenham haben sie nicht gut gespielt. Tottenham gleich noch aus in 90. Minute. Aber was sich der Tudor, der Trainer von Tottenham, geleistet hat im Hinspiel bei Atletico Madrid, das geht für mich auf keine Kuhhaut. Das ist absolut beschämend. Er wollte Vicario schützen, den Goalie, der übrigens bei Inter das Thema ist, als Nachfolger von Jan Sommer, und hat auf einen Kinski gesetzt, einen jungen Goalie. Wir alle wissen, was passiert ist. Unfassbare Fehler. Aber dass er ihn nach einer Viertelstunde rausnimmt von der Weltöffentlichkeit quasi und einen Jungen so kaputt macht, geht einfach hinten und vorne nicht. Ich weiß auch nicht. Also, ja, oder wie siehst du das? Ich meine, nimm doch die Pause aus. Oder ist er denn wirklich so kaputt? Klar, es sind 2 katastrophale Fehler, aber es ist ja Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn.
Also, jetzt hast du gerade das Reihe Liverpool, kurz dann noch vollständigkeit halber.
Also,
das Reihe hat ein super Team. Und das macht Liverpool definitiv nicht einfach, die zu schlagen. Ich glaube, Gala ist wirklich auf jeder Position wirklich gut besetzt. Mit wirklich teilweise auch außergewöhnlichen Spielern, die ein Spiel entscheiden können. Also Osimhen ist natürlich da sowieso vorne. Ich meine, wir wissen alle, was der Osimhen schon gemacht hat in seinem Leben. Aber du hast noch viel mehr Spieler, wenn der nicht spielt, ja, gut, ja. Spielt nicht mehr so eine Rolle. Hast du genug andere Spieler? Noah Lang grandioser Spieler, wo auch jetzt am Morgen gegen Liverpool auch vorsorgen kann. Barış Yılmaz auch ebenfalls ein türkischer Nationalspieler, der auch super ist. Also die haben schon Qualität, um auch offensiv nachher Liverpool weh zu tun. Und wie du gesagt hast, Liverpool überzeugt nicht. Darum, ich kann sie trotzdem weiter. Ich glaube, zuhause ist doch nochmal etwas anderes. Aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn Liverpool sich verabschiedet. Und ja, Tottenham. Also, zuerst mal, wie kommst du auf die Idee, den Goalie zu wechseln, den Goalie-Wechsel zu machen vor diesem Spiel? Das ist eigentlich der letzte Wettbewerb, den ich retten kann. Mhm. Und ja, der Vicario hat jetzt, ich finde ihn nicht ein riesen Goalie, aber er ist jetzt auch nicht so ein schlechter Goalie. Und so viel, so, an dem ist es nicht gelegen, dass Tottenham in der Liga so schlecht ist. Am Goalie ist es nicht gelegen.
Genau.
Das heisst, den Wechsel machst du schon gar nicht. Den Wechsel hättest du machen können, wenn du sagst, hey, du willst etwas ändern in der Liga, zum Beispiel. 3 Wochen vorher und packst dann mal den Kinski in die Liga rein und lass mal dort ein bisschen laufen. Der Kinski auf dieser Bühne, er hat schon Champions League gespielt, glaube ich, für Prag, aber nicht in diesem Level, nicht in der Co-Phase und so. Einfach ohne Spielpraxis reinzuwerfen, ist ein Witz. Vor allem eben, es ist nicht Vicario ist definitiv kein schlechter Goalie. Und der hätte einfach dort spielen lassen, der hat einen Anteil gehabt, dass sie überhaupt in Top 8 gekommen sind. Ja, einfach mal das ist mal der Punkt. Und dann, also der erste ist einfach, Pech, er rutscht aus. Beim 2-0 rutscht der Verteidiger aus, alles sind ausgerutscht. Ich habe das Gefühl, Kali hat keine Stollen mehr an, heutzutage. Ich glaube, sie haben ja alle viel weniger, also die Spieler haben weniger Stollen als früher, aber trotzdem, also Schuhwerk sicher nicht gut gewesen. Und das 3-0 ist natürlich ein Riesenfehler von ihm.
Ah, 2-0 war, 2-0 ist war
ja, 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 aber er rutscht aus. Weißt du, kannst noch argumentieren, er rutscht aus. Riesenfehler, auch. Aber im 1 hast du wenigstens, wenn das passiert, denkst du, ja, blöd, er rutscht aus. So 3-0 spielt ihm einfach den Ball in die Füße. Also, es ist wirklich wild. Ich habe selten etwas gesehen in einem Spiel. Eben, im 2-0 rutscht ja noch so ein Verteidiger einfach völlig unnötig aus. Also, sie haben wirklich alles gemacht, dass Atletico Madrid Goal schießt. Der Wechsel ist unmenschlich und einfach nicht nötig. Du hast den Goal in die Situation überhaupt gebracht als Trainer. In dem du einfach ohne Spielbox, wo er 2 in Einsatz gerade im Carabao gehabt oder wo auch immer, so einen Wechsel machst. Die einzige Anweisung, die dann bis zur Pause muss sein, hey, wir lassen den Kinski jetzt aus dem Spiel, wir hauen die Ball führen. Beim Stand von 3-0 ist es auch okay, wenn man dann einfach mal eine Zeit lang bis zur Pause den Ball einfach führen haut und nicht die ganze Zeit hinausspielen. Oder du sagst dem Kinski, du haust die Ball jetzt einfach nur noch führen. Aber der Wechsel ist gar nicht. Und ich glaube, es sind relativ viele auf dieser Seite, auf dieser Meinung. Es haben sich auch viele Ex-Goalies noch geäussert dazu. Eben Schmeichel hat auch gesagt, was da eigentlich am Trainer einfällt. Der De Gea hat sich gemeldet, der Sommer hat den De Gea-Post auch geliked. Ja, also es war wirklich unter Schublade gewesen und der Trainer ist für mich ganz, ganz, ganz tief. Vor allem er ist ja nicht mal der Trainer in den Arm genommen dort, sondern einfach nur irgendwelche Co-Trainer und respektive Spieler haben den nachher in den Arm genommen und in die Kabine gebracht. Du hast damals seine Karriere. Ja, der wird jetzt immer mit dem verbunden sein, mit dem Auftritt. Nicht nur nicht wegen der Fehler, sondern natürlich auch wegen der Fehler. Aber vor allem, weil er in der 17. Minute ausgewechselt wurde. Als erster Goal in der Geschichte der Champions League in einem Co-Spiel ohne Verletzungsgrund.
Weißt du, ich mache mich ja regelmässig lustig über die Premier League, geben Milliarden aus, Kaderzusammenstellung, Horror. Aber als Tottenham bekannt gegeben hat, dass der Tudor kommt, habe ich für mich so gedacht, aber wie verzweifelt sind die, wie unfähig sind die. Also der ist bei Galatasaray, bei Marseille, zuletzt bei Lazio, Anfangs Saison ja noch bei Juve. Er ist immer so kurz geblieben und hat jetzt nie einen guten Eindruck gekriegt. Ich weiß nicht, für was er steht. Er mal möglicherweise, nein, Feuerwehrmann hat er ja auch nicht bewiesen. Also wie der Club, ich meine, Tottenham ist ein stolzer, grosser Club, Top 6 Club in der Premier League, Top 8 Club in der Champions League. Wie die auf die Idee kommen, so einen Trainer zu holen, das ist mir wirklich unfassbar schleierhaft. Und mit so Aktionen, ja, beweis es ja. Also, das ist jeder Tag, wo der noch dort ist, zu viel für den Club. Das tut mir wirklich leid. Tottenham, ja, die sind jetzt im Abstiegskampf mit einem unglaublichen Kader. Also, ja.
Einfach eine Frechheit.
Mir sind 2 Spieler aufgefallen im Hinspiel, wo beide für mich, wenn es ein virtuelles Ballon d'Or-Ranking gab 2026, klar wird es irgendein Weltmeister sein, der gewinnt wahrscheinlich. Also der Neymar oder der Vini Junior. Aber im Moment ist Olise der beste Spieler der Welt. Ich gehe so ein. Es ist wie beim Robben. Der Robben hat mich zwar ab aufgeregt, der Oliver Finger noch cool. Du weißt, was er macht, aber kannst es nicht verteidigen. Unfassbar guter Fußballspieler. Und wenn er nicht so scheu wäre, er hat ja ein Interview gegeben. Ist das jetzt in Bergamo gewesen? Also belangloser kannst du ja nicht reden. Der hasst die Öffentlichkeit, der gibt keine Interviews. Das ist einfach ganz ein scheuer Mensch. Und eben darum fliegt er auch ein unter dem Radar, wenn er jetzt extrovertiert wäre. Olise, sagen wir im Moment, der beste Spieler. Aber nur mal schnell, Fede Valverde. Ja, anderer Spielertyp natürlich, aber was der für Real ist, was er macht, was er steht, wie er die Goal schießt jetzt gegen City beim 3-0, hat er verdient. Er ist sicher ein giftiger Spieler. Wenn man jetzt Barca-Fan ist, findet man auch der Valverde ein Riesen. Piep, piep, piep. Aber der Typ hat Grinta, steht her, übernimmt Verantwortung. Hilft auch noch mit dem Trent Alexander-Arnold auf der rechten Seite, wenn er defensiv nicht so gut mit. Und Valverde, überragend, überragender Spieler.
Also zu Moritz muss ich sagen, er ist ja glaube im Team gar nicht so schüchtern. Ich glaube, er kommt glaube gut weg dort. Ich glaube, sehr beliebt, weil er sehr lustig war.
Okay.
Und ich habe das Gefühl, aber ich liebe Robben auch in Robben. Ich finde, das ist wirklich krass, was der Botte für Bayern. Ich habe das Gefühl, Toni ist noch ein bisschen flexibler. Weißt du, weil er muss noch eher damit rechnen, dass er einfach nach rechts noch vorbeiziehen und dann mit dem rechten Fuß noch etwas macht. Aber die zwei Goals sind natürlich einfach 1-2-1 Kopie gewesen. Von dem, was Bayern jahrelang ausgemacht hat. Und du kannst es einfach nicht verteidigen, wenn du nicht das Zweite bist, mindestens. Weil einer leider hat keine Chance, wenn er die Schüsse mehr vertäuscht. Grandios. Aber ich wollte einfach noch kurz die Flügelzange von Bayern. Dias, ich habe den Dias schlecht gemacht vor der Saison. Unfassbar guter Spieler. Also die Effizienz, die er mittlerweile auch hat. Ich glaube, die haben beide über 60 Scorer-Punkte in dieser Saison gesammelt. Also das ist wirklich krass. Gut. Und zum Valverde, das habe ich glaube schon öfters in dem Podcast gesagt, dass ich das einen grandiosen Fußballspieler finde, weil er halt auch überall kann spielen. Ist ganz klar ein Leader, ist ein absoluter Leader. Trägt nicht umsonst das Captain-Bandel bei Real auch. Ja, also die Goal. Und dann eben, es ist ja nicht nur, der ist ja körperlich auch stark, weil es ja der Einsatz, der Lauf will. Aber die Goal, die er schießt, die Mitnahme im 1-0. Mir hat schon durch einen Arbeitskollegen geschrieben, oh, tolles Jahr, und ich muss ja jetzt entspann dich mal. Schönes Goal. Donnarumma hat einfach auch noch Angst gehabt, wie hat der Verteidiger geheißen, der junge Engländer. Also den Ball darfst du auch nicht unterschätzen. So ein
O'Reilly,
also wie man einen Abschlag vom Goal kann unterschätzen, das muss man auch mal anbringen in diesem Level, das schaffst du eigentlich. Also das kritisierst du in der vierten Liga.
Ja.
Aber er macht das super. Aber das 3-0. Um Gottes Willen, das ist das Goal. Also der Pass von Brahim Diaz schon, ist schon genial gewesen. Aber wie er dann den Ball über den neuen Innenverteidiger, was geholt haben von City, von Crystal Palace. Ah,
gut.
Haben wir vergessen. Gut. Ja, genau. Wie er den über der Luft so, und dann noch abschließt, das ist einfach Sonderklasse. Und ich sage ganz ehrlich, er kann 4 Goal schiessen, weil der Penalty müsste auch er schiessen.
Ah, Vini.
Und dann ist das Spiel erledigt. Und es ist auch jetzt erledigt. Ich glaube nicht, dass City das holt. Aber Real ist die Saison nicht so gut gewesen. Und ich nehme nur das Beispiel, wenn der Courtois nicht in der 21. Minute die Wahnsinnsparade macht, und wirklich wieder absoluter Wahnsinn war, dann geht City mit 3-1 heim und dann redest du darüber, dass es noch spannend ist. Das heißt, ein Goal und dann ist es wieder spannend. Und wenn City schnell ein Goal schießt mit der Qualität, die sie eigentlich auch haben, die haben, dann weiß ich nicht, ob Real. Also, weißt du, dann kann es gut sein, dass auf einmal noch spannend wird, die Partie.
Also, Fakt ist, schon wieder Spiel der Woche für uns oder in dieser Fußballwoche. Ja. Noch schnell ein Satz zum Olise. Ich finde, er ist viel kompletter als der Robben. Der Olise würde ihn auf den Zähne bringen. Das ist für mich ein Spieler, der möglichst viel Ballkontakt muss haben. Neymar, der muss im Zentrum spielen. Aber natürlich ist er Rechtsweltklasse, er ist im Zentrum. Er wäre auch Stürmerweltklasse. Und der Robben war eindimensionaler. Bitte nicht verrückt werden, ich weiß, dass er
ein
Held ist. Aber er ist Weltklasse, der Robben. Keine Diskussion, aber anders. Der Robben hat ihn in der Mitte gesehen. Aber jetzt eben Real City. Es ist natürlich so, Real ist defensiv gar nicht gut. Und eben der Save von Courtois ist nicht von dieser Welt. Und ich traue City, ehrlich gesagt, zu. Wenn sie geduldig sind und Real macht so viele Fehler und ist defensiv nicht stabil, ob die Stars mögen laufen, ist auch spannend, wie sie wieder aufstellen, Real. Im Prinzip müsstest du ja eine kampfstarke Mannschaft aufstellen. Vielleicht eben, ich sage jetzt, mehr Brahim Diaz, weniger Vini Junior, aber kannst du Vini nicht auf die Bank tun und so weiter. Wird noch spannend. Übrigens, Arda Güler, Riesenkicker, der hat das Tor des Jahres gemacht, am Wochenende, 15 Meter aus der eigenen Hälfte. Der Ball ist ja unfassbare Schusstechnik, Goalie-Zeit vorne. Elche gegen Elche oder Elche Wiese oben.
Ja, du kannst ja nicht mal sagen, Goalie-Zeit vorne. Da kannst du nicht damit rechnen, dass der andere aus so ja, viel Meter Distanz so einen Schuss macht. Also das ist wirklich riesengut, ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch spannend wird. Wir haben alles ja schon erlebt. Wir haben ein 4-0, 6-1, PSG, Barca, City, Real jetzt manchmal gegeneinander gespielt. Ich würde City noch nicht abschreiben. Der Haaland, ein 1-0, ein 2-0. Das ist, ja.
Wir kommen jetzt zum Ich sage, es braucht einfach schnell ein Goal, weil Real hat doch immer noch die Qualität, allein mit dem Vini da vorne, dass einfach immer mal wieder einer schnell reinkommen kann und dann ist es erledigt.
Mhm.
Aber wenn City schnell ein 1-0 schiesst, dann tut er auch nochmal ein Gegengoal. Natürlich wäre nicht gut, aber dann bist du noch nicht gerade weg. Aber wenn der lang geht und auf einmal Real noch einen macht, dann ist es vorbei. Aber ein schnelles Goal und dann ist es einfach brutal spannend, die Partie.
Tippspiel, du hast 3-0 gewonnen und zwar hast du jeden Match den Sieger richtig gehabt. Real City, ich habe unentschieden, Atalanta Bayern, ich Atalanta, Lausanne IB, ich
habe
Lausanne.
Da habe ich noch Feedback bekommen. Ich merke nur auf Atalanta-Tipp gegen Bayern.
Ja, also mir hat der Bayern München-Fan, den du gut kennst, geschrieben, du warst überheblich im Podcast zu Atalanta vor dem Spiel. Und er hat ihm geschrieben, keine Angst, der Bayern sei viel besser. Aber ja, du bist nicht überheblich gewesen, du bist realistisch.
Ja, nein, ich habe falsch getippt.
4-1 hast du getippt.
Ja, eben, ja.
Also, City Real.
Ich hoffe auf ein richtig geiles Spiel und es ist 3-2.
Also ich tippe 4-1 für City, aber dann muss ich noch das Penalty schiessen reinnehmen, wo der Courtois wird entscheiden. Dann sage ich 7-5 für City.
Nein, ist schon gut. Also mach 4-0. Wir machen nach regulärer, nach mit Verlängerung.
Dann also 4-1 und dann wird ja. Real das Penalty schiessen. Gebe einen Bonuspunkt, dass es so kommt. Liverpool, Galatasaray?
Gibt er sich einfach selber Bonuspunkte? Das ist unfassbar eigentlich. Wenn er so in der 3 ist. Ja. Pure Verzweiflung.
Absolut.
Liverpool Galatasaray, ein 3-1.
2-3. Und Arsenal Leverkusen. Und das ist im Fall auch ein spannender Match. Das ist,
ja, musst du das erste Mal Leverkusen lassen. Also so einfach sind die nicht. Aber Arsenal gewinnt 3-1.
Ich sage 1-1. Und dann gibt es auch dort ein Penalty schießen, wo...
Was, bei jedem Spiel hat das Penalty schießen getippt?
Nein, Gala nicht.
Ah.
Gala ist 3-2 für Gala. Ich bin 29 zurück, ich bin ja im Verzweiflungsmodus. Ich muss irgendeine Regel einführen für die WM, dass wir jedes Spiel dreifach zählen oder so. Gut, freue mich auf die Woche. Freiburg übrigens, eben Bundesliga, auch in Europa League nicht brilliert. Also, gut, Porto ist sehr stark, aber Freiburg hat mich sehr enttäuscht. Auch gestern gegen Union Berlin, ist ein bisschen schwierig. Aber sicher es noch gegen Genk, sicher es noch.
Hoffen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, ich überlade dir das letzte Wort und wünsche allen eine schöne Woche und ganz viel Spass beim Fußball.
Ja, viel Spass mit dieser Woche und mit dem neuen Jahr. Tschüss zusammen, habt Sorge.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.